Willkommen bei Digitale Optimisten, genauer gesagt unserem Format Unicorn Ideas, in dem Alex und ich, Samuel, über die Startup-Szene sprechen und am Ende zwei Geschäftsideen pitchen, über die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abstimmen dürft. Alex ist heute in San Francisco und wir sind jetzt schon gespannt, was er da für Inspiration aus dem Valley für uns mitbringt. Erstmal, Alex, hast du den Jetlag überstanden bereits?
Ich hänge noch ein bisschen in den Seilen. Hallo Samuel, vielen Dank für die tolle Intro. Ich will heute unbedingt meine erste Fahrt mit einem Self-Driving Car machen, nämlich Waymo. Ich muss dir die Frage stellen. Kennst du diesen Moment, wenn man so eine Technologie zum ersten Mal benutzt und man total baff ist und richtig umgehauen ist? Was war das letzte Mal, als du so richtig von der Technologie so richtig so umgeworfen wurdest? Wow, das geht jetzt.
Also ich glaube, das war ganz klar im Januar oder Februar, als ich mein Coding-Bootcamp gemacht habe und da ChatGPT meine Aufgaben gegeben habe und die dann einfach gelöst wurden. Also das war so das letzte Mal, aber davor schon lange nicht mehr. Also ich glaube, das war wirklich so ein radikaler Sprung. Vielleicht was Ähnliches, als ich letzten Oktober, also Oktober vom Jahr, mit dem Tesla Model 3 in der USA gefahren bin. Und die können ja viel mehr, die Teslas in den USA dürfen ja viel mehr im Full-Self-Driving-Modus als hier in Europa. Und das war schon auch ganz cool, ja, wie der da gesteuert ist und gemacht hat.
Mhm. Ja, ich habe nämlich in letzter Zeit drei solcher Momente gehabt, wo ich gesagt habe, unglaublich, ja, offensichtlich, die Welt macht doch einen Sprung. Und das erste ist, kennst du diese neue Konzert, ja, was ist das, Konzerthalle, The Sphere in Las Vegas?
Nee.
Das gibt's nicht. Davon hast du nicht, das ist eine neue, das ist wirklich unglaublich. Also es gibt YouTube-Videos davon und TikTok-Videos. Du musst dir vorstellen, die haben in Las Vegas, als hättest du einen Ball aufgeschnitten und den auf den Boden gelegt. Also eine Sphäre, ne? Wie so ein Globus.
So ein Halbball.
Ja, ja. Genau, so ein Halbglobus. Und das haben die komplett für Konzertbesuche optimiert. Also du musst dir vorstellen, erstmal von innen ist das Ganze eine LED-Fläche. Ich kann es dir gar nicht richtig beschreiben, weil eigentlich muss man sich es angucken. Ja, also von innen das ganze Ding ist ein einziger Bildschirm eigentlich. Und wenn du dann da drin stehst und gerade spielt da U2, dann kannst du da quasi das gesamte Innenteil von der Halle, das wird zu einem Monitor, einem Bildschirm. Und du kannst es auch von außen machen. Ja, also von außen kannst du dann auch diesen ganzen Halbball dann bespielen mit Werbung oder mit irgendwelchen Animationen. Und wenn du dir das anguckst, das sieht wirklich unglaublich aus. Also ich werde mal was verlinken in den Show, weil ich kann das gar nicht so gut beschreiben, wie es eigentlich ist. Aber wenn du dir das anschaust, das sieht wirklich aus wie Next Level Shit. Und ehrlich gesagt, ich habe mich total gewundert, dass dieses Ding in den USA steht und nicht in Saudi-Arabien, Katar oder Shanghai oder so.
Ja, ich schaue es mir jetzt gerade an, das ist ja krass. Aber also, ich stell dir mal vor, da hagelt es mal. Gut, in Las Vegas hagelt es wahrscheinlich nicht so, aber halt, du hast, das ist ja, wenn das auch von außen diese LEDs sind, das ist ja dann krass, dann geht das einfach kaputt, oder? Nee, oder vielleicht ist es irgendwie.
Weiß ich nicht, kann sein, aber weiß ich jetzt gar nicht so genau. Boah, das krass ist von
wie viele Leute haben da drin Platz?
Ich glaube 20.000, 25.000 tippe ich mal, ich weiß nicht. Aber warst du schon mal bei, wenn du irgendwie mal bei einer großen Band warst, als du zuletzt bei Taylor Swift warst oder so. Ich kenne jetzt deinen Musikgeschmack nicht ganz so gut.
Spice Girls.
Genau, als ich das letzte Mal bei den Backstreet Boys war, dann geht man irgendwie in so ein Stadion. Ja, dann ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht das Olympiastadion in Berlin oder irgendwie die Arena in Oberhausen oder so. Und das sind meistens Fußballstadien. Und ich war einmal bei den Red Hot Chili Peppers in so einem großen Stadion und es hat mir nie richtig Spaß gemacht, weil ich stand dann da auch auf dem Oberdeck, weißt du, dann war das so richtig irgendwie, gar nicht richtig gesehen, die waren voll weit weg. Und jetzt fand ich es nämlich total logisch, dass die jetzt mal für diesen riesigen Bereich boomende Live-Musik, also der total boomt, nämlich Live-Musik, ein dedicated Venue machen. Also ein Ort, wo man wirklich nur Musik hören kann und was nicht auch noch so doubelt als Fußballstadion oder so. Und das Krasse ist, das Geschäftsmodell von diesem Sphere, ich habe es mal ein bisschen versucht zu verstehen, Und aktuell ist es so, da spielt U2, also ich glaube, die sind so Residents, ja, also dass sie da immer spielen für so eine gewisse Zeit und dann kommt wahrscheinlich der nächste, vielleicht Coldplay oder Taylor Swift oder Celine Dion oder was weiß ich. Und da haben die natürlich Ticket Sales, aber die vermieten das auch, also diese, das ist natürlich eine riesige Werbefläche, dieser Halbglobe da. Und es kostet wohl so $250,000 am Tag, da eine Werbung zu mieten. Und das fand ich total interessant, dass man so komplett neu über sowas denken kann. Weißt du, wie so eine Konzerthalle im weitesten Sinne.
Ja, die Frage ist dann auch, ich meine, wofür kann man das Ding dann noch brauchen? Also Musik ist wahrscheinlich mal das erste Konzept, wofür es jetzt gebaut wurde. Aber ich bin mir sicher, das gleiche wie mit dem ersten iPhone, vielleicht werden sich die Use Cases so in den nächsten Jahren erst noch aufzeigen, was da sonst noch alles gemacht werden kann.
Also, ja, ich glaube, dass, also dadurch, ich würde dir total zustimmen, wenn das jetzt so eine Mehrfunktionshalle ist. Dadurch, dass es, glaube ich, in Las Vegas ist, können die relativ gut sagen, dass da immer Musik spielt. Weißt du, dass die immer die größten Bands holen und dann halt die eine Halle machen dafür und dann was ganz Besonderes bieten und dann halt exorbitante Ticketpreise für verlangen. Weil, also ganz ehrlich, ich würde voll gerne mal wieder, denn ich hasse Las Vegas, finde es furchtbar, die Gegend. Aber ich würde voll gerne mal dahin gehen. Und selbst U2, die ich nicht mag, würde ich da mir angucken. Ja, Hauptsache, ich würde einfach nicht.
Ja, oder also ich fände es auch geil, irgendwie so klassische Musik oder so. Weißt du, stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein Ludovico Einaudi-Konzert, also Pianomusik und dann so irgendwie so. Ich habe jetzt vorher hier auf Twitter Bilder gesehen von diesem Dome und da ist dann einfach so eine Himmellandschaft, ja, so eine Weitsicht. Das ist ja dann schon ziemlich, muss schon ziemlich episch sein, dann da drin zu stehen.
Auch. Ich glaube, das ist wirklich transzendent fast. Naja, das war Nummer eins. Ich mache noch zwei, wo ich gesagt habe, das war eine Technologie, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja unglaublich. Das zweite ist, jetzt muss ich dich fragen, hast du das Podcast-Interview von Mark Zuckerberg bei Lex Fridman gesehen?
Nee.
Habe ich nicht. Lex Fridman ist ein Podcast, der hat, der ist recht groß geworden, der macht sehr lange Gespräche, über ganz verschiedene, eigentlich kommt er aus der Wissenschaft, aber macht auch viel mit Technologie und so. Und die, Mark Zuckerberg und Lex Fridman, die haben sich ihren Körper so 3D-screenen lassen von so einer Universität, glaube ich, so einem Research-Institut und haben sich dann digitalisieren lassen und haben dann miteinander im Metaverse geredet. Also Lex Fridman saß, keine Ahnung wo, an der Ostküste, und Mark Zuckerberg saß an der Westküste und dann haben die sich beide ein Headset aufgezogen und was du da siehst, also du siehst in diesem Podcast, wie die aussehen, ja, und wie die miteinander reden. Und es ist, also da habe ich...
Im Metaverse.
Ja, genau, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ey, das ist genauso, es war genauso, wie wir global gerade miteinander reden. Das konnte genau nachvollziehen, was die Bewegungen sind, weißt du, was die Gesichtsbewegungen sind. Es war total real, wirkte das. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, Mensch, vielleicht ist ja doch was dran an diesem Metaverse, ja, was, letztes Jahr habe ich noch drüber gelacht, ehrlich gesagt.
Ja, das wird ja auch jetzt mega spannend. Wir haben ja vor ein paar Folgen über die Vision Pro von Apple gesprochen. Ich meine, jetzt baut Facebook und alle anderen bauen halt die Use Cases davor und Apple macht es dann vielleicht einfach richtig gut ab Januar oder Februar, wenn dann die Vision Pro rauskommt. Aber ich bin da echt gespannt. Wir haben das alles so ein bisschen abgestempelt in den letzten Jahren, das Metaverse und AR, VR. Und ich glaube, da kann schon noch einiges gehen dann in nächster Zeit. Vielleicht ist es so ein Slow-Mover.
Und das Dritte ist, das mache ich aber heute erstmal, selbstfahrende Auto. Ich hoffe, dass ich heute zum ersten Mal so eine Fahrt machen kann. Und ich verstehe gar nicht, warum wir in Deutschland nicht mehr darüber reden. Weißt du, dass es einfach jetzt selbstfahrende Autos gibt in den USA? Weil, also als ich vor ein paar Jahren hier gelebt habe, da sind die noch mit so Testdrivern durch die Gegend gefahren. Ja. Das habe ich gestern zum ersten Mal einen alleine fahren sehen. Und ich finde, das ist doch eine gigantische Sache. Weißt du, stell mal vor, du hättest mir vor 10 Jahren gesagt, im 2023 haben wir selbstfahrende Autos. Das wäre Mind Explode. Und jetzt ist es noch nicht mal mehr eine Nachricht wert in Deutschland. Also das verstehe ich überhaupt nicht.
Und wie schnell dürfen die fahren? Haben die dann so gewisse Geschwindigkeitslimiten? Sitzt da noch irgendein Mensch in der Zentrale oder so? Oder sind die komplett autonom?
Ja, also stell mal vor, ein Mensch in der Zentrale, wie soll er das denn alles? Also es gibt wohl eine Möglichkeit, irgendwie auf die zuzugreifen, es gibt auch so Probleme. Die Einwohner von San Francisco, die haben keinen Bock auf die Autos anscheinend. Und was die gerade machen, ist, Die machen so, kennst du diese Traffic Cones, diese orangen, wie heißen die, diese Piolen oder wie das, Pionen oder so.
Ja, ja, genau. Genau,
diese, ja, Pionen, ja. Ja, genau. Und die stellen die einfach auf die Motorhaube und dann schalten die automatisch ab, weil damit können die nicht umgehen. Und das machen die Einwohner da halt so Staus mit diesen Pylonen. Und die sind nicht so beliebt.
Warum finden die nicht so cool?
Keine Ahnung, also eigentlich ist das ja hier schon eher so sehr zugeneigt der Technologie, aber ich glaube, schau mal, Uber-Fahrer, wahnsinnig viele Leute fahren ja auch Uber am Wochenende, ne, und wollen irgendwie ihr Auto ein bisschen Geld machen und jetzt kommt Technologie auch noch auf diese Leute, also ich kann schon verstehen, dass da so ein sozialer Sprengstoff drin liegt. Technologisch ist das natürlich ein gigantischer Sprung, ne, aber dass das auch soziale Konsequenzen hat, vielleicht, ich nehme an, das ist der Grund. Und ich glaube auch, da schwingt aber in San Francisco so ein bisschen mit, klar, guck mal, du hast steigende Mieten, du hast Gentrifizierung, du hast so Crowding Out, ja. Deshalb glaube ich, dass viele Leute, die nicht in der Tech-Szene arbeiten, auch so ein bisschen keinen Bock mehr haben, weißt du, auf diese ganzen negativen Konsequenzen von Technologie.
Und ich glaube, darüber wird ja jetzt auch schon länger gesprochen, dass in San Francisco halt die negativen Aspekte dieses Technologiesektor auch mittlerweile dann überwiegen. Ja, du hast mega viel Obdachlosigkeit, du hast ein riesiges Drogenproblem. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es einfach nicht mehr, dass sich normale Leute das nicht mehr leisten können, ja?
Ja, klar. Aber ich muss sagen, also ich irgendwie auf YouTube, ich gucke mir manchmal ganz gerne so diese, sagen wir mal, Dokus an, wie jetzt San Francisco, Fentanyl, Krise und so weiter. Aber wenn man hier ist, also ich muss schon sagen, die Amerikaner, die sind auch wahnsinnig resilient, ja, und unternehmerisch und positiv. Ich finde, das ist ein Aspekt, der mir eigentlich auch zu wenig repräsentiert ist, weißt du? Nämlich, also gefühlt, wenn man deutsche Medien schaut, dann muss man ja sagen, hier Bürgerkrieg steht eine Woche bevor. Ja, alle sind irgendwie Drogen, Opioid krank oder so. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil. Ich finde, die amerikanische Gesellschaft hat auch eine wahnsinnige Fähigkeit, sich selber auch immer wieder neu zu erfinden. Klar, das sind totale Extreme hier, viel mehr als bei uns, ja, als wir das wahrscheinlich auch ertragen würden. Aber ich sag mal, es ist kein Wunder, glaube ich, dass so viel von Technologie und so viel von Innovation alle aus USA kommen, ne? Das ist ja auch ein relevanter.
Ich war ja letzten Oktober auch da und ich fand das auch überhaupt nicht so schlimm. Also klar gibt es ja so ein paar Straßen, wo du dann Obdachlose hast, aber also ich weiß nicht, es wird immer viel schlimmer porträtiert, als es schlussendlich ist. Und dann ist immer nur so ein Ausschnitt aus der Realität, den man dann von den Medien irgendwie kommuniziert kriegt. Und du hast da schon recht. Ja? Also vielleicht sieht man das auch, also wird es auch so ein bisschen aufgebauscht alles.
Das waren meine drei Sachen, die, und genau, ich fahre heute dann mit dem Waymo, schaue ich mir, dass das klappt, und dann berichte ich dir nächste Folge mal, was ich davon halte.
Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de/quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaloptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben, und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge.
Cool, mega cool. Was hast du eigentlich überhaupt, du bist jetzt wie lange da?
Bin nur eine Woche da auf so einer Investorenkonferenz hier vor Ort.
Okay, ja, cool. Ja, ich hab ein ganz anderes Thema, wenn du mit San Francisco fertig bist. Wir haben ja, ich mache ja Journeyman, das ist ja meine eine Firma. Und wir haben ja vor 4, 5 Folgen, habe ich ja gesagt, ich starte jetzt nochmal was Zusätzliches, das so ein bisschen damit zusammenhängt. Und ich wollte heute mal so ein bisschen Update geben.
Yes, darüber. Super. Das freut mich. Ja, fantastisch. Ja? Erzähl mal, worum es geht und so weiter.
Genau. Also prinzipiell, ich hatte, das ist tatsächlich eine Idee, die hier aus dem Podcast stammt. Ja, Alex, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Mhm. Bestimmt schon, keine Ahnung, 10, 15 Folgen her. Da hatte ich halt erzählt, hey, ich baue hier Journeyman und ein großer Hebel, den ich da nutze, sind Automatisierungs- und AI-Tools. Also ich will alles, was nur irgendwie geht, automatisieren mit Software, mit Airtable, mit Make.com, mit Zapier und so weiter. Das sind diese ganzen Tools, mit denen man Arbeitsabläufe automatisieren kann. Und ich habe dann damals gepitcht, hey, man sollte eigentlich eine Agentur oder eine Beratungsfirma bauen, die man eben nutzt, um anderen Firmen auch zu helfen, diese Tools zu nutzen, ihre Prozesse zu automatisieren. Und aufgrund dieser Folge sind dann zwei Dinge passiert. Einmal hat sich ein erster Kunde gemeldet, yes. Also es hat sich dann jemand gemeldet, bei dir glaube ich noch, mhm. oder war das? Mhm. Der dann gesagt hat, ja, wenn Samuel das dann mal macht, dann will ich der erste Kunde sein, ja. Und das Zweite, was passiert ist, mein jetziger Geschäftspartner hat sich dann gemeldet und gesagt, ja, wenn der Samuel das machen will, ich wäre gern da der Techniker dahinter. Ja, das ist jemand mit mehr technischem Profil. Und der hat dann gesagt, ja, dann kann der Samuel dann den Vertrieb machen und Konzeption machen und Kundengespräche machen und ich will dann das ganze Zeug dahinter machen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, also wenn diese Idee, das war die erste und einzige Idee, die bisher so eine Resonanz gebracht hat, dann muss ja da ein bisschen mehr dahinter sein. Und dann habe ich einfach mal anfangs so 5 bis 10 Gespräche mit so Mittelständern, kleineren Firmen, aber jetzt auch schon 1, 2 größeren Firmen geführt, um mal so ein bisschen zu schauen, okay, wie stehen Sie dem ganzen Thema gegenüber? Und die Resonanz war durchaus positiv, ja. Und dann haben wir zusammen gesagt, ja, okay, lass einfach mal dieses erste Projekt machen mit diesem
wenn du mit denen sprichst, mit den Mittelständlern, Unternehmen, was hat dir dann dazu geführt, dass du gesagt hast, hier ist was, hier muss ich weitermachen?
Also, das Ganze geht ja so ein bisschen um das Thema Produktmanagement. Ja, das ist ja auch ein Thema, wo du sehr viel damit gemacht hast. Und da geht es eigentlich darum, bei solchen initialen Gesprächen, da will man ja noch gar nichts verkaufen, sondern da will man erstmal rausfinden, was wäre denn überhaupt wertstiftend für so einen potenziellen Kunden. Also meine Hypothese war dann, okay, wahrscheinlich können so Mittelständler, die eben gut und profitabel aufgestellt sind, also das Budget haben für so eine Dienstleistung, die haben wahrscheinlich auch ziemlich viel Potenzial, dass Prozesse automatisiert werden. Und dann habe ich mir halt von denen so ein bisschen ihre Arbeitsabläufe erklären lassen. Ja, und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, idealerweise hat man so Mittelmanagement, also Leute, zum Beispiel so einen Personalleiter. Ja, der kennt seine Prozesse sehr gut, der kennt seine Mitarbeiter sehr gut, ist aber noch nicht in der Geschäftsleitung. Also da ist man dann schon zu hoch oben, als dass man die einzelnen Prozesse wirklich versteht. Und da habe ich dann gesehen, hey, die Leute, die können ihre Prozesse perfekt beschreiben. Also der Personalleiter hat mir dann wirklich gesagt, okay, das Onboarding funktioniert so, die Weiterbildung funktioniert so, das sind die Mitarbeiter, die da drin sind. Und die waren sich auch bewusst, oder also nicht bewusst, dass es automatisierbar ist, aber die konnten halt sagen, okay, der Prozess läuft noch manuell, da müssen wir von hier nach da im Excel übertragen oder ins Personalmanagementsystem übertragen etc. Und da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, okay, so nach 4, 5 Gesprächen, so dieser Typus, so Mittelmanagement im Mittelständler oder vielleicht auch im Corporate, der direkte Personalverantwortung hat, direkte Verantwortung für ein Team hat, das ist meine ICP, also mein Ideal Customer Profile. Das ist die Person, an die will ich eigentlich kommen, denn der hat ein bisschen was zu sagen, was Budget anbelangt, der versteht die Prozesse und der kennt die Probleme seiner Mitarbeiter. Mhm. Also der ist nicht so hoch, dass er kein out of touch ist, aber der ist noch nicht tief genug, dass er nichts zu sagen hat.
Mhm. Verstehe.
Ja, okay. Sorry, wolltest du was fragen?
Ja, nee, ich wollte nur fragen, also und dann, was sind dann, also wie kriegst du den dann, diese Person? Sagst du dann irgendwie, hey, ich spare dir, also was natürlich schwierig wahrscheinlich funktioniert, ist, du brauchst 2 Leute weniger. Ne, weil vielleicht, du hast natürlich Menschen, die dann da sitzen, ja, die du nicht arbeitslos machen willst. Zweitens denkst du dir vielleicht auch, Mensch, ist doch toll, der Jürgen hat 8 Leute, ich habe 7 Leute und ich hätte aber gern 10 Leute, weil dann habe ich 2 Mitarbeiter mehr als der Jürgen, weißt du?
Mhm. Gut, das habe ich jetzt noch nie erlebt und wir sind da auch noch nicht so weit. Wir haben jetzt, um mal kurz Status Quo ist, wir haben diesen einen Kunden, wo wir jetzt schon ziemlich weit sind, da werden wir wahrscheinlich jetzt auch die ersten Umsätze machen dieses Jahr, ja, also sozusagen cool. Hey. Beratungsagentur für Prozessautomatisierung mit KI-Tools. Und wir haben jetzt 2, 3 weitere, die kommen jetzt nach. Und Genau, auf jeden Fall, ich habe anfangs diese Gespräche geführt, gemerkt, okay, wo drückt es so ein bisschen, und dann wirklich zwei Dinge gemerkt. Okay, erstens, manche wissen nicht mal, wie ihre Prozesse überhaupt aussehen. Denen muss man überhaupt mal helfen, ihre Prozesse zu visualisieren, weil sie keine Ahnung haben, was überhaupt wo geht, oder ist nirgends niedergeschrieben. Und zweitens, die hören alle irgendwie hier, ja, KI und Automatisierung in den Medien, aber haben kein handfestes Wissen, wie kann ich das jetzt sozusagen bei mir konkret anwenden. Die haben weder wissen sie, was zu nutzen ist, noch, wenn sie es wüssten, welche Tools sie nutzen wollen würden, wissen sie, wie man es implementiert oder wie man es sozusagen einsetzt. Und darauf basierend haben wir jetzt unsere Dienstleistung halt so ein bisschen ausgerichtet. Also was wir eigentlich machen ist, wir haben erst eine halbe Stunde Strategiegespräch, wo wir uns so vorstellen. Und dann mache ich eigentlich ziemlich schnell, machen wir so einen Prozess-Mapping-Workshop, wo wir sagen, das ist auch noch kostenlos. Schau her, wir setzen uns mit dir hin, wir machen im Miro drin, zeichnen wir einmal deinen Prozess auf und dann erstellen wir dir ein Konzept, wo wir dir sagen, schau mal, der Prozess dauert heute x Stunden. Du sparst, wenn wir dir das alles automatisieren, 10 Stunden pro Woche. Ja, und das kann ja dann sein, okay, du kannst dann mehr machen mit dem gleichen Personal. Das muss ja nicht bedeuten, du musst Leute entlassen, sondern das ist ja dann auch umgekehrt im Sinne von, du kannst wachsen, musst aber nicht weitere Leute einstellen, und deine Mitarbeiter haben vielleicht auch mehr Freude an der Arbeit, weil sie die manuellen Copy-Paste-Transkriptionsaufgaben nicht mehr übernehmen müssen.
Was sind denn so typische Prozesse, die deine ersten Kunden, mit denen du gesprochen hast, oder potenziellen Kunden interessieren? Ist das sowas wie Rechnungslegung oder Marketing oder wie ist das?
Ja, also wir werden jetzt auch, ich werde jetzt morgen wahrscheinlich unsere erste Case Study dann rausbringen von unserem ersten Projekt. Und das war jetzt so ein Content Distribution Tool. Also da ging es drum, da war der Kunde hat gesagt, okay, viel von meinem Vertrieb läuft über meinen Content, ja, den ich in Fachmagazinen oder auf LinkedIn oder sonst wo publiziere. Und das dauert so lange. Jede Woche setze ich mich da 5-6 Stunden hin, schreibe Artikel, schreibe die um für LinkedIn und so weiter. Und was wir jetzt eigentlich gebaut haben, wir haben ein ganz einfaches Interface gebaut, das im Hintergrund halt mit GPT-4 und Make arbeitet, mit einer Datenbank, wo er dann eigentlich entweder einen bestehenden Artikel hochladen kann oder eine Idee für einen Artikel eingeben kann, und dann wird ihm der Content produziert als Draft. Dann kann er den noch umschreiben und dann kann er sagen, okay, diesen Magazinartikel, den ich jetzt habe, den hätte ich gern noch angepasst auf LinkedIn, Twitter und keine Ahnung, Facebook mit diesen und diesen Bildern. Und dann wird automatisch das angepasst und mit Anbindungen an die Plattformen direkt publiziert sozusagen. Also das war jetzt sozusagen Content Creation and Publication. Also es gab bisher halt schon so Out-of-the-Box-Lösungen, wo du halt deinen Content hochladen konntest, dann wurde das automatisch distribuiert. Was wir jetzt vornehin noch gebaut haben, ist, dass das der Content eben auch generiert wird für ihn.
Verstehe.
Mit dann Custom-Anbindungen.
Ja? Und da könntest du theoretisch ja auch, und okay, jetzt könntest du natürlich jetzt noch, das ist interessant, weil wenn du jetzt sagen, wahrscheinlich denkt sich ja dein Kunde dann auch, Mensch, weiß nicht immer, worüber ich schreiben muss. Und dann könntet ihr theoretisch auch bei Google Trends zum Beispiel schauen oder mit anderen Social Listening Tools könntest du ja schauen, Mensch, was sind denn gerade in meinem Bereich die 5 spannendsten Dinger, wo ich eigentlich mal was zu schreiben sollte. Und dann gibst du deinem Kunden sozusagen noch eine Dropdown von, Mensch, 10 Themen, die sind gerade heiß. So ein Viral Score könntest du dem dann noch geben eigentlich. Ne?
Mega. Mega. Das ist eine gute Idee, das müsste ich gleich einbringen. Ja, das genau. Aber ich sage kurz 3 Use Cases. Ich mache die jetzt auch nicht mehr allzu lange, aber noch 2 weitere Use Cases, die wir jetzt gerade im Gespräch sind. Ein weiterer Use Case ist so ein Patienten-Onboarding-Flow für eine Praxiskette. Ja, also wir sind da, ist eine Praxisgruppe von einem gewissen medizinischen Bereich. Da geht es darum, hey, wenn sich da Patienten über Telefon und weiß nicht woher kommen, dass wir da ein einheitliches Formular haben, dass die dann auch direkt qualifiziert werden. Sind da Termine verfügbar, sind keine verfügbar? Anhand verschiedener Kriterien werden die priorisiert, werden die nicht priorisiert? Wird ihnen eine Videoschalte angeboten zum Beispiel? Kommen die direkt auf die Warteliste mit einer Option, eine Videoschalte zu machen? Also das ist dann sozusagen so ein Triage-System, ja, weil vorher hatte da 2 Sachbearbeiter sitzen, die dann telefoniert haben und über E-Mail kam was rein und sonst wo kam was rein. Und wir haben jetzt gesagt, hey, wir machen dir ein einheitliches Interface, das automatisiert für dich auch schon vorsortiert und entsprechende Automatisierungen mit Einladungen für Termine etc. Generiert. Das ist mal der erste Teil und dann gegebenenfalls Follow-up-Projekt wäre dann vielleicht noch auch eben ein ganzes Patientenmanagement-System zu bauen auf mit No-Code-Tools, weil die Out-of-the-Box-Lösungen, die es da gibt, da ist ja nicht 100% zufrieden mit. Das ist so ein zweiter Use-Case, also wirklich so Kundenmanagement eigentlich, ja, also ob es jetzt Patienten oder sonst welche Kunden sind.
Aber darf ich kurz was sagen? Also du musst mir jetzt keine Antwort geben, ne? Wenn du mal kannst, machst, aber das hört sich jetzt schon an wie so ein, der zweite Use-Case, dieses Management, das hört sich jetzt schon an wie 80.000 Euro Umsatz für eure Agentur. Das hört sich ja schon ziemlich groß an. Ah, er hebt die Arme hoch, lieber Hörer, will ich nicht sagen. Aber, also es hört sich jetzt nach einem ziemlich umfangreichen Projekt an, ja, dass ihr da verkaufen könntet.
Also ich glaube, das kann schon groß werden, aber wahrscheinlich werden wir immer erstmal ein kleineres Projekt machen für die Leute, um uns zu beweisen und dann werden noch Follow-up-Projekte kommen.
Und sind die auf dich zugekommen oder hast du die jetzt die Kunden jetzt gewonnen? Wie hast du die gefunden?
Das war jetzt alles privates Netzwerk. Also der erste war über einen Podcast, dann über so ein Gründernetzwerk, das ich kenne, da hat uns dann jemand angesprochen. Das waren jetzt Deutsche und das dritte war dann auch über privates Netzwerk. Das war jetzt eine größere Firma und da geht es tatsächlich, das war der Personalleiter. Und da geht es tatsächlich darum, dass er beim Onboarding von Mitarbeitern immer noch 5 verschiedene Systeme hat und ewige Excel-Listen, die rumfliegen und so, und da will das alles konsolidieren. Und das ist auch schon, also das Geilste war wirklich, der Schweizer hat mir dann gesagt, okay, ich kämpfe seit 6 Monaten mit meiner IT, dass ich hier den gewisse Ausweisart hochladen kann in unserem Personalmanagementsystem und du sagst mir, ihr automatisiert mir das alles in einem Monat für nur x Betrag. Wie kannst du denn deine Kinder ernähren? Und das hat mir einfach...
Mist, ich habe zu wenig verlangt, ja?
Ja, absolut. Also und vor allem, das hat mir einfach gezeigt, okay, weißt du, der hat null Relation, wie viel Aufwand das ist. Also das ist schon Arbeit, ja, aber es ist einfach, das ist so ein krasser Hebel, diese No-Low-Code-Tools mit AI kombiniert. Da habe ich wirklich gesagt, okay, mein idealer Customer ist, der ist smart, Mittelständler, hat eben... Ist ein größeres Unternehmen, das halt auch schon mit Agenturen zusammengearbeitet hat, also das nicht alles selber machen muss und hat aber vielleicht noch nicht so eine Ahnung davon, was wirklich alles schon möglich ist mit AI und No-Low-Code-Tools. Mega. Ich hoffe, der hört jetzt hier nicht mit.
Mega, ja, wer weiß. Build in public mit allen Vor- und Nachteilen.
Build in public, ja. Genau.
Super cool, ey. Das freut mich total, Samuel, dass aus dem so eine schöne kleine, ja, so eine gar nicht mehr so eine kleine Pflanze wird, ja? Musst du uns regelmäßig mal
Update geben. Sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt da, wie gesagt, wir sind jetzt auch noch ganz am Anfang. Ich hoffe, erste Umsätze erst dieses Jahr, neben dann Journeyman. Und für mich natürlich auch eine Challenge und das teile ich auch sehr gerne, wie das so ist. Ich habe natürlich da auch so ein bisschen Angst, dass ich dann gerne Journeyman vernachlässige oder wie ich da, mich dann da splitte. Das heißt ja immer Fokus, Fokus, Fokus. Aber ich finde die Thematik gerade so spannend. Und ich glaube, das ist gerade so eine Welle, die da ankommt. Ich kann mich da einfach nicht zurückhalten.
Ja, das ist eine gigantische Chance, ja. Toll. Sag mal, und dann habe ich auch einen Tipp für dich. Ich wollte eine Sache mit dir teilen, nämlich ein Startup, was ich auf der PacCon, ich war auf der Project A Knowledge Conference, das ist Project A, ist ein großer Venture Capital Fund, Florian Heinemann ist ja einer der Gründungspartner, war auch schon hier im Podcast, ganz bekannt, ganz tolle Funds eigentlich, schöne Investments, ich glaube, Sender ist eins, Krü ist eins in der Medizin, Trade Republic ist ein großes Investment, also einige gute Griffe gemacht in der Vergangenheit. Und auf der PacCon, das ist einmal im Jahr in Berlin eine große Konferenz für alles, was im Startup-Ökosystem zu tun hat. Und da habe ich ein Startup kennengelernt, das, glaube ich, auch für dich sehr spannend sein kann, Samuel, für deinen Use Case mit Nexus Flow. Und das heißt 11x. Ich glaube, die Website ist 11x.ai, muss ich mal gucken. Also
Alex, jetzt hast du gerade den Namen von unserer neuen Firma verraten. Ich hatte den Namen noch gar nicht gesagt.
Oh, da müssen wir was piepen. Okay, Fabian, dann musst du den Namen
piepen. Nee, die Frage ist ja, ich wollte ja jetzt auch nicht proaktiv Werbung für machen, aber okay, jetzt
ja, da ja, drauf. Ja, klar, logisch, so klar. Also, darf ich sagen?
Ja, klar,
okay, das Ganze heißt Nexus Flow. Wir müssen es doch nicht bieten. Okay, Nexus Flow. Dann weiß es jetzt auch die Welt. Sorry, dass ich es gesagt habe. Ich hätte dir gerne, jetzt habe ich dir das Gefühl, ich habe dich jetzt wie so geoutet. Ja, das vielleicht müssen wir doch noch rausnehmen. Ja,
alles gut.
Na gut. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dieses Startup 11x hat mich total beeindruckt. Und ich will dir auch sagen, warum. Stell dir mal vor, wir beide hätten im Jahr 1998 was gegründet. da wäre es ja so gewesen, hey, wir hätten irgendwo in unserem Büro einen kleinen Serverraum gehabt. Da standen dann so Server drin, wo wir unsere Sachen gespeichert hätten, denn damals gab es noch keine Cloud. Und wahrscheinlich hätten wir eine kleine IT-Abteilung gehabt, die hätte dann auch immer Microsoft Office auf DVDs auf verschiedene Rechner übertragen oder so. Ja, muss ja so gewesen sein, ja, wenn du dir nicht so viele Sachen aus dem Internet runterlädst. Dann 10 Jahre weiter, Gründung in 2008, aha, Riesensprung nach vorne, die ganze Cloud, die ganze Infrastruktur Mist, ja, der vorher in so einem teuren Serverschrank stand, alles in die Cloud, weil du bei AWS oder Google Cloud oder Microsoft Azure oder wo auch immer deine Sachen dann gehostet hast, ne, und deine ganzen Daten hast du in die Cloud geschoben, wenn du 2008 schon so weit gedacht hast. Jetzt 2018, also jetzt noch gar nicht so lange her, 5 Jahre her, was war da? Der Boom von Software as a Service. Ne? Diese ganzen Application Layer, die auf der Cloud sitzen, also was wie Personio, Salesforce, was es da alles gibt. Ja, also diese ganzen Sachen, wo du keinen ITler mehr hast, der durch deine Abteilungen läuft und dann irgendwie eine DVD einlegt in das Laufwerk und dann halt Office oder Salesforce aufspielt. Nein, du kaufst dir einen Sitz und kannst dann sofort drauf zugreifen, ohne dass du irgendwas eigentlich runterladen muss auf deinem Rechner. Das ist ja eigentlich eine gigantische Produktivitätssteigerung. Ja. Also, dann hattest du schon den Infrastruktur-Layer in der Cloud, ja, das war dann halt das war dann halt Google Cloud oder AWS. Der Application-Layer, eins darüber, ist auch in der Cloud, klar, die ganzen Software-as-a-Service-Tools. Und jetzt komme ich zu diesem Startup.
Jetzt kommt es endlich.
Sorry für die lange Vorlauf, aber ich muss es doch
three hours later.
Ja, SpongeBob. Und jetzt glaube ich, dass man nicht mehr nur den Infrastruktur-Layer oder den Application-Layer in der Cloud hat, sondern ich glaube, dass jetzt auch mit AI auch die Mitarbeiter in die Cloud wandern. Und das muss ich erklären. Denn dieses 11x AI, was das macht, ist, das sagt dir, buch einfach einen Sales-Mitarbeiter. Den kannst du einfach bei uns buchen. Das ist ein AI-Agent, der halt programmiert ist auf deinen, den gibst du halt dein ideales Customer Profile, du hast eben deins beschrieben, also wen du eigentlich erreichen willst, was die Wertversprechen deines Angebots sind. Und dieser AI-Agent ist 100% digital, den gibt es gar nicht, in Fleisch und Blut. Der läuft dann alleine rum und macht dann zum Beispiel auf LinkedIn 24 Stunden, 7 Tage die Woche Prospecting. Also es versucht, jemanden zu finden, der im Markt ist für deine Dienstleistung und spricht mit dem und führt mit dem dieses erste Verkaufsgespräch, ein sogenannter SDR, ein Sales Development Rep. Also einige die Startups sind, die wissen, dass es so ein Funnel ist. Du hast erstmal ganz viele Leute, ne, dann wärmst du die an und dann irgendwann hast du die dann als Kunden. Und dieser erste Schritt im Funnel, dass du das breite Netz auswirfst, um Leute zu finden, das macht dieser AI-Agent. Und jetzt letzter Satz von mir, warum ich das so krass finde, ist, stell mal vor, wenn du jetzt in deinem Startup, angenommen, wir beide würden jetzt ein Startup machen, nur wir zwei und hätten kein Geld. Wir würden uns entscheiden, die erste Sales-Mitarbeiterin einzustellen. Das ist ja eine riesige Entscheidung für uns, ne? Denn es dauert dann 3 Monate, die zu finden, dann müssen wir die anmelden. Das kann toll sein, aber stell mal vor, wir würden einfach sagen, wir lassen morgen einen AI-Agent laufen, der natürlich einen Bruchteil kostet des Ganzen, keine Sozialversicherung kostet, und so weiter und so fort. Und du kannst einfach loslegen.
Du machst allen hier, die so ein bisschen kritischer gegenüber eingestellt sind, jetzt richtig Angst. Ja, so, wow, unser Sozialsystem funktioniert dann nicht mehr, niemand zahlt mehr Steuern, alles läuft nur noch automatisiert, alle sind auf der Straße.
Ey, ganz also ehrlich, da muss man drüber reden, Samuel.
Du sich das anhört, oder?
Ja. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Lass uns auch gern darüber reden, ja? Weil wenn man sich vorstellt, es ist für mich völlig klar, dass dieses nächste Level von Automatisierung eben diese Fachfunktion sind, weil du musst ja nicht nur eine Sales-Mitarbeiterin, du kannst ja auch einen Recruiter zum Beispiel, ja, jemand, der dann neue Leute...
Alex, einfach so, Alex, Info, ich habe mir jetzt gerade, während wir gesprochen haben, eine Demo mit denen gebucht für nächsten Montag.
Ja, sehr gut.
Okay. Ja, also ich hab mich direkt da eingewählt. Ja. Ich bin, I'm with you. Ja. Darf ich... Schon fertig? Ich hab so viele Sachen, die ich sagen will, aber
okay, mach du... mach weiter.
Okay. Also das steht ja schon, also wenn ich da nur schon schaue, was da drauf steht, der arbeitet 24/7 für dich, ja. Ich krieg heute schon auf LinkedIn gefühlt 10-mal pro Tag eine ähnliche Nachricht. Und da weiß ich ganz genau, okay, also du kannst es ja schon simulieren heute, ja. Du hast dann in Google Sheet und lässt dann da GPT-4 drüber laufen und sagst dann, zieh mir die LinkedIn-Profile individualisier da ein, zwei Sätze und dann schickst du alles raus. Das ist das einfach, das nochmal mal 10. Mhm. Ja. Und ich glaube, solche Tools, also meine These wäre jetzt, das wird jetzt wahrscheinlich so ein halbes, dreiviertel Jahr gut funktionieren. Ja, wie jede neue Sales-Taktik. Also jetzt haben wir halt, vor einem Jahr waren es dann LinkedIn Personal Videos haben super gut funktioniert. Mhm. Dann haben sie sich irgendwann abgenutzt, ja. Und es wird jetzt wahrscheinlich einfach so sein, dass irgendwann alle solche Tools nutzen und dass dann einfach so eine Flut an Trash-Content da draußen ist, dass halt niemand mehr durchblickt und man am Schluss doch wieder telefoniert.
Halt. Das ist sozusagen Tür 1 oder Tür 2 ist. Ja. Ich habe überlegt, ob das meine Geschäftsidee für diese Woche ist. Vielleicht mache ich die nächstes Mal. Aber dann ist natürlich auch spannend auf der Käuferseite ein Chatbot einzusetzen. Also dass am Ende du eigentlich noch ja, oder? Dann hast du dann also auf der Verkäuferseite und auf der Käuferseite, also aber eigentlich ist das doch voll interessant, weil überleg mal, du willst irgendwie ein Problem lösen und der andere hat ein Problem. Und wenn du einfach sagen, komm, wir sparen uns dieses ganze bla bla bla, sondern einfach zwei Maschinen sagen einfach, komm, das kann ich dir bezahlen, okay, das ist okay, dann kann ich dir das geben. Und bumm, fertig ist es.
Redest, ja. Und dann, du sprichst dann wirklich nur mit qualifizierten Leuten, weil vorher haben die Maschinen eigentlich schon mal vorsortiert.
Genau.
Das, was vorher der SDR gemacht hat, hat halt die Maschine gemacht für dich oder die beiden Maschinen auf beiden Seiten. Und du sprichst dann eigentlich nur noch mit den Leuten, wo halt wirklich Potenzial ist.
Also,
ja.
ich finde diese Vorstellung, lass uns das mal aufteilen. Also wir können gleich über die gesellschaftliche Implikation sprechen, aber lass uns einmal kurz bei der Implikation bleiben. Also ich schaue jetzt mal hier der Podcast, Digital Optimisten. Überleg mal, was würde ich dafür geben, wenn eine AI mir jeden Tag einen warmen Lead, einen Werbekunden ins Postfach schießt und sagt, schau mal hier, ich habe mit der Sandra gesprochen, Sandra ist interessiert an eurer Zielgruppe, dass der 1000er Kontaktpreis passt, please take it over. Das wäre ja für mich eine gigantische Erleichterung, ja, also oder beziehungsweise ich würde überhaupt mal vernünftig Werbe-Outreach machen, was ich vorher jetzt gar nicht so richtig machen konnte. Also ich finde, das ist erstmal eine, überleg mal, was das für Unternehmer bedeutet.
Hast du dir 11x geholt? Ich meine, das wäre ja optimal für dich. Deine ICP sind halt irgendwie, also könntest du ja theoretisch gleich mal ausprobieren.
Ja, wenn ich aus San Francisco zurück bin, auch nochmal ein Gespräch mit denen. Also ich habe den Gründer auch kennengelernt, das war auch ein ganz spannender Kerl. Ja, kann ich empfehlen.
Okay.
Ja, aber dann kann ich auch berichten, wie das war. Ja. Also ich finde, auf der Produktivitätsseite ist das natürlich gigantisch, ja, aus einer Unternehmersicht. Aber klar, hey, das ist schon auch gruselig, wenn man denkt, jeder Customer Success Representative, jeder Recruiter oder so, also zumindest wird es anders formuliert. Ich glaube, es könnte tatsächlich sehr viel schwerer werden, eine Einstiegsposition für diese Rollen zu finden. Weil ich glaube, ein super Seller, ja, der Erfahrung hat, der weiß, wie man Produkte verkauft, das wird das erstmal noch nicht ablösen, ne? Aber wenn man jetzt neu von der Uni kommt und sagt, ich will unbedingt in Sales gehen, wie kommst du denn dann in diese Profession rein, wenn da einfach nur noch so AI-Agents reden? Das könnte vielleicht der erste Schritt sein.
Genau, und ich meine, das habe ich mir jetzt tatsächlich für Journeyman beispielsweise auch überlegt. Ich will jetzt eine Sales-Rolle schaffen, weil ich mache im Moment halt Vertrieb alleine, versuche da jetzt auch so viel wie möglich zu automatisieren. Aber eigentlich brauche ich da dann jemanden, der halt hyperskalierbar ist. Das heißt, ich brauche nicht nur einen guten Verkäufer, sondern ich brauche jemanden, der halt immer wieder schaut, was sind die neuesten AI-Tools, wie ich mich selber leveragen kann, ja. Dass wir eben alles, was irgendwie repetitiv ist, was halt CRMs schon vor 10 Jahren super, also CRM ist ein Customer Relationship Management System, so Salesforce, HubSpot etc. Das war ja vor 5 bis 10 Jahren schon mega die Revolution, als es dann mal sauberes Pipeline-Management gab oder als dann E-Mails automatisiert rausgegangen sind, als man gesehen hat, wer hat geklickt, wer hat geöffnet und so weiter. Aber dass man sagt, okay, die Jobs gehen nicht verloren, aber du wirst dann keinen Job mehr finden, wenn du nicht eben auch weißt, wie man diese AI-Tools nutzt. Mhm. Also der gute, erfahrene Sales-Manager oder Vertriebler, der auch gleichzeitig immer noch schaut, dass er on top of the game bleibt, was halt die neuesten Tools anbelangt und sich so selber leveragen kann. Also er kann halt schauen, dass er plötzlich 3, 4, 5-mal so viel machen kann, wie er halt früher gemacht hat, der wird halt immer einen Job finden. Denn mindestens einen pro Firma brauchst du halt. Mhm. Ich habe mir auch gesagt, ich will einfach einen guten für Journeyman. Das reicht mir dann schon. Mhm.
Ja, und das vielleicht nochmal auch zu deiner No-Code-Automatisierungsagentur. Weil wenn das jetzt, lass uns mal annehmen, das wäre die Welt, in die wir gehen, mit allen Vor- und Nachteilen, ja, dass AI eine viel größere Rolle spielt in so einzelnen Funktionen, dann glaube ich, ist eigentlich der Schlüssel, den man dann noch braucht, ist, diese verschiedenen Sachen zusammenlaufen zu lassen und zusammen zu kombinieren. Also wenn, zum Beispiel, wenn jetzt die AI-Sales-Agent einen tollen Lead hat, dann soll die Datenbank updated werden und dann geht vielleicht eine Serie von E-Mails raus, dann wird gescheduled, weißt du, dass man irgendwie dann noch einen Termin macht und so weiter. Also
ich will dann eigentlich nur noch die 30, 45 Minuten Demo-Call machen, in Person, mit Video, damit die Person dann auch weiß, dass jemand Reales dahinter. Aber alle die Vorarbeit und die Nacharbeit muss ich eigentlich selber nicht mehr machen.
Ja, genau. Du bist wie so eine Art Kleber, ne? Also genau, du hast dann so eine Kleberfunktion, ja. Also das finde ich total spannend und hat mir also zum ersten Mal, man denkt zwar drüber nach, aber zum ersten Mal hat mir das so gezeigt, vielleicht ist es jetzt wirklich die nächste, also wie gesagt, Infrastruktur, Application und dann Human Layer, der jetzt die nächste, sagen wir mal, turbocharged Venture Capital Investment ist, ja.
Und darum bin ich auch so bullish, jetzt mit Nexus Flow in diese Richtung so ein bisschen zu gehen. Und ich glaube auch, Journeyman und Nexus Flow, die werden sich da auch ergänzen, ja, weil ich kann halt die Learnings aus Nexus Flow wieder nehmen und das gleich wieder bei Journeyman zurückspielen, ja.
Ja.
Ich denke halt immer, wir sind halt so der Chief Automation Officer as a Service oder Chief KI Officer as a Service. Ja.
Cool. Und was hast du für ein Revenue-Ziel nächstes Jahr?
Boah. lass uns jetzt erstmal das erste Projekt. So, ich habe jetzt vor 4-5 Folgen mal angeteasert, dass da was wird. Ich habe jetzt mehr von der Idee erzählt und mal schauen, so gegen Ende Jahr oder Anfang des nächsten Jahres kann ich ja dann nochmal ein Update geben, wie es im Moment aussieht.
Okay,
ja.
Ich bleib dran.
Aber ich bin da noch nicht, ich habe da, also ich würde es auch gerne sagen, aber ich habe da tatsächlich noch kein konkretes Ziel, sondern ich glaube, ich will jetzt erstmal einfach 2-3 Projekte gut machen. Dass die zufrieden sind. Da geht es überhaupt nicht darum, super viel Geld zu verdienen, sondern da geht es darum, dass wir Erfahrung sammeln, wie müssen wir diese Projekte machen, damit die dann auch weiter empfohlen werden und dass wir die als Use Cases nutzen können für White Papers.
Cool, super. Sag mal, ich glaube, es ist höchste Zeit für unsere Geschäftsideen. Und ich darf eine Sache sagen, weil die letzten Male, also hier, Call to Action, lieber Hörer, am Ende dieses Podcasts darfst du abstimmen, welche Idee besser ist. Und nachdem Samuel mir gefühlt 6-mal hintereinander den Hintern versohlt hat mit den Ideen, also du hast immer gewonnen, habe ich endlich mal wieder meine Competitor-GPT-Idee war ein Stück weit besser als seine letzte. Ich weiß gar nicht mehr genau, was seine letzte war. Kannst du sehen, wie schlecht ich vorbereitet bin.
Remoto. Ja, ich war so überzeugt, dass meine, also das ging es darum, Dienstleistungen, um Firmen zu helfen, remote first zu werden. Ich war da so überzeugt, dass es eine geniale Idee ist. Aber okay.
Unsere Hörer nicht. Also, ich kenne die Erfahrung nur allzu gut. So ging es mir auch die letzten Male. Und ich hatte Competitor GPT, das war eine Art GPT, aber um Wettbewerbsinformationen einfach zugänglich zu machen für Unternehmen. Aber neue Runde, neues Glück. Samuel, fang du doch gerne an. Was hast du für eine Geschäftsidee mitgebracht?
Ja, Alex, ich habe sie dir vorher schon kurz angeteasert. Ich glaube, du musst etwas abspielen, bevor ich die anfangen kann.
Solarpanels, Baustellen, Schutt, Wärmepumpen, Fachkräftemangel. Neues aus der Start-up-Welt der Baubranche. Samuels Construction Corner.
Alright, Samuels Construction Corner.
Es ist wieder mal eine Idee aus dem Bereich Bau und Crossroads auf Deutsch? An der Intersection zwischen Bau und Nachhaltigkeit. Und zwar habe ich mir überlegt, hey, es kommen ja mittlerweile wirklich fast jede Woche irgendwelche neuen Startups auf den Markt, die eben im Bereich Construction, aber vor allem an diesem Scheideweg zwischen Construction und Nachhaltigkeit arbeiten. Also sei es nachhaltige Baumaterialien, ja, nachhaltiger Zement, Beton etc. Sei es jetzt das, was Atlantic Labs vor 2-3 Wochen, Atlantic Labs ist ein Risikokapitalgeber aus Berlin, die haben da Funding gesprochen, irgendwie 3-4 Millionen, die heißen Varm, V-A-R-M. Und was die machen, das sind eigentlich so Einspritzdämmungen, ja, das wird dann so, alte Häuser können da super einfach neu gedämmt werden oder dann Purpose Green, da hat Atlantic Labs investiert, die sind dann so ESG-Management für End-to-End-Solution für ESG-Management. ESG ist halt so ein Standard für Nachhaltigkeit. auch in der Baubranche. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine Baufirma wäre, ja, also das Problem, wenn ich eine Baufirma wäre und ich sage jetzt eigentlich, hey, irgendwie die Baubranche verursacht 40-50% des globalen Treibhausgasausstoßes weltweit, wäre ja toll, wenn wir so ein bisschen nachhaltiger werden. Ich glaube, ich hätte da mittlerweile auch keinen Durchblick mehr, weil da kommen so viele neue Baustoffe, jeder sagt, er ist der Beste, da kannst du so viele irgendwie Beratungen, die dies und das machen. Und ich setze mich da jetzt einfach mal dazwischen als Mittelsmann, sozusagen wie als Makler, also blöd gesagt, ich bin ein Makler für nachhaltige Bausolutions. Ja. Meine Idee ist, hey, wir bauen eine Consulting-Firma, vielleicht auch einen kleinen Content-Teil für Baufirmen, die sagen, ich will nachhaltiger werden. Was für Möglichkeiten gibt es, die ich meinen Baukunden anbieten kann, nachhaltiger zu werden? Ja, nein, ich bin Projektentwickler. Mein Kunde sagt, ich will, dass es ESG-konform ist. Dann hat man hier dieses Startup an der Hand. Ich habe Privathaushalte, die dämmen wollen, dann sagt man, okay, ich habe diese Einspritzdämmungen hier an der Hand, oder du hast ein Zementunternehmen, das vor irgendwie den 30 oder so Startups, die an nachhaltigem Zement arbeiten, keinen Überblick mehr hat, wo ist jetzt wirklich tatsächlich was dahinter, dann können wir denen sagen, was gut ist. Also ganz einfaches Advisory Consulting Business, aber ich glaube tatsächlich, da ist wahrscheinlich schon ein Need da, weil ich glaube wirklich, in der Baubranche ist halt einer der größten Hebel, um hier im Klimawandel vorwärts zu kommen. Also sei es in der Restauration, in der energetischen, wie auch im Neubau. Da gibt es wirklich super viele coole Startups. Aber ich glaube, wie in jeder Branche, die gerade so krass abgeht, wo es halt so sehr viele neue Player gibt, die reinkommen, braucht es dann irgendwann jemanden, der das so ein bisschen sortiert, der halt auch berät, wo ist jetzt was dahinter, wo der Erfahrung hat mit diesen ganzen Playern. So ein bisschen das Gleiche wie, wenn du irgendjemanden hast, der dir dann mal Kryptos erklärt hat, als die ganzen Shitcoins auf den Markt gekommen sind.
Also sind das dann, meinst du dann so Projektentwickler, die dann mit verschiedenen Gewerken arbeiten, also die sowohl wissen müssen, was im Zement los ist, als auch bei der Dämmung, als bei irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie energetischem Konzept mit Wärmepumpen und so, das ganze Programm?
Also du meinst jetzt, wer der Kunde dann ist. Ich habe erst überlegt, wie tatsächlich Baufirmen, aber halt größere Baufirmen, so irgendwie Holcim oder wie heißen die Schweizer da? Ist ja egal. Aber die größeren Baufirmen. Entweder die, also ich glaube, so der kleine Handwerker eher nicht. Also ich glaube, jetzt der Tischler wahrscheinlich eher nicht, der Kleine. Entweder große Baufirmen oder dann tatsächlich Projektentwickler, die das von A bis Z begleiten. Ja, die dann irgendwie der Projektentwickler, der jetzt irgendwie beim Hermannplatz hier den Auftrag gekriegt hat, der Karstadt neu zu entwickeln. Ja, der hat da vielleicht dann irgendeinen Analyst sitzen, der das Ganze irgendwie nachhaltig gestalten soll, und der hat eigentlich selber auch keine Ahnung, und da würde man dann sozusagen reinkommen. Ich nenne das Ganze Eco-Build Advisors.
Alright, Eco-Build Advisors, ja. Ja, ich habe leider wenig Ahnung von der Baubranche, dass ich das so wenig, wir wollen ja immer die Ideen ein bisschen größer machen, ne? Aber voneinander. Kann man sagen, und da ist das, haben die denn, woher kommt der Need? Also wollen dann die Projektentwickler sagen, oh, das wäre doch toll, wenn wir das können? Kommt das von den Kunden, die sagen, wir wollen aber auf jeden, also von den Bauherren, und ja, die dann sagen, wir wollen aber auf jeden Fall hier ökologisch bauen? Oder ist das regulatorisch, dass der Staat sagt, ne, wir müssen jetzt hier andere Regeln ansetzen? Woher kommt der Druck? Also warum sollte jemand diese Beratung hiren?
Also ich bin da, die Idee kam mir heute Morgen irgendwie so in der Pause, und ich bin da jetzt auch noch nicht so viel tiefer reingegangen. Ich glaube, eine Sache kann schon regulatorisch sein. Es gibt ja, also ich glaube, ein großer Innovationsschub ist ja immer, wenn eine neue Regulatorik kommt. Es gibt ja, ich glaube, meine Wohnung hier ist KfW 55, heißt das, glaube ich, ja, oder die nutzt halt nur eine gewisse Anzahl an Energie. Und wenn du dann halt so neue Standards hast, dann wird es halt sehr viele Anbieter geben, die von sich sagen, hey, wir können diesen Standard umsetzen, und dann halt den Überblick zu haben, welcher von diesen Anbietern hat jetzt auch wirklich was drauf. So, ich glaube, das wird das Erste sein, weil halt, ich glaube, Nachhaltigkeit umzusetzen ist immer ist immer lästig und ist immer für den Endkonsumenten auch teurer. Und das heißt, wahrscheinlich wird da erst einmal der Staat derjenige sein, der die, vielleicht die Impulse via Regulatorien bringt. Denn wir haben halt selber gesehen in den letzten 10, 20 Jahren, der Endkonsument macht das nicht gerne. Auch wenn er viele Lippenbekenntnisse macht, macht er das nicht gerne von sich aus. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass da regulatorisch was geht. Vielleicht über Fördergelder was geht, ja, wie irgendwie bei 1,5 oder NPAL oder sowas. Genau.
Okay, cool. Also, wie hast du es genannt, deine Idee? Eco-Build-Advisors.
Eco-Build-Advisors, genau. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie könnte man das größer machen, ja, ich glaube, vielleicht kann man dann auch so ein Content-Game machen, ja, wie du das hier mit Digitale Optimisten machst, also noch einen Podcast hast, das vielleicht eben so ein bisschen zum Industrieleader in so Sustainable Solutions for Construction wärst, wo du dann halt immer wieder diese Firmen vorstellst und so eine Art so Vorsortierung machst. Und das könnte eigentlich dann auch so ein Lead-Kanal, ich glaube, Content könnte dann so eine Art Lead-Kanal sein, ja, indem dass du halt eben eine Ahnung hast von diesen Firmen und darauf basierend LinkedIn-Artikel, Blogpost, Podcast publizierst. Und dann kommen dann vielleicht irgendwann Projektentwickler auf dich zu und sagen, hey, du hast ja eine Ahnung davon, kannst du uns da mal mithelfen.
Mhm. Oder kannst du auch auf Messen,
und ich glaub,
wahrscheinlich auf Messen ist gar nicht so schlecht, ne? Da so
Takte zu und ich glaube, das ist jetzt nicht eine Riesenidee, aber ich glaube, das ist was Typisches, das kann man so als Side-Hustle starten, wenn man vielleicht eh in diesem ganzen Space so ein bisschen unterwegs ist, kann sich so 3-4 Stunden pro Woche mal nehmen, um ein bisschen Content zu schreiben, dass sich einen Überblick machen, so eine Matrix erstellen über die ganzen Solutions und das dann so graduell neben seinem 100%-Job entwickeln. Mhm. Ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel für so einen Side-Hustle. Da braucht man auch kein Geld für, um das zu starten.
Das stimmt. Eigentlich für jemanden, der das vielleicht gerade studiert, ja, oder der irgendeine Form von in der Industrie gerade arbeitet oder vielleicht auch sogar sich, also was du ja machst, ist die Informationsasymmetrie zwischen den Startups, also was gerade alles passiert, und den etablierten Firmen, die willst du eigentlich überbrücken, ne? Indem du sagst, komm hier, ich gebe euch dieses Wissen. Und das eignet sich sicherlich auch sehr für so ein Content-Play. Ja.
Genau. Ja, das ist meine Idee. Einfach ganz, ganz normales Consulting-Business in einer bestimmten Nische, wo ich mir aber heute überlegt habe, das ist halt so wirklich, weil wirklich so alle Construction-Startups, die ich halt in letzter Zeit sehe, versuchen immer irgendwo den Fokus auf Nachhaltigkeit zu geben. Ja, also auch Powerust, über die wir letzte Woche wieder gesprochen haben, die sagen ja auch von sich, wir haben die Workforce für die Energiewende, weil sie sich so sehr auf Heizung, Sanitärtechnik, Elektrotechnik konzentrieren. Ich glaube schon, dass Teil davon auch Marketing ist, ja, weil sobald man halt das sich auf die Fahne schreibt, kriegt man halt gleich mehr Publicity. Aber das ist sowas, was mir aufgefallen ist.
Und ich meine, wenn du dann so eine Beratung aufbaust und einen tollen Draht hast zu diesen Projektentwicklern, dann bist du eigentlich auch ein toller Vertriebskanal für diese Startups. Ne? Also du könntest ja eigentlich ethisch, weiß ich jetzt nicht, wie sauber das ist, kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein, aber du könntest dann auch sagen, wir nehmen hier so einen kleinen Affiliate-Fee, ja, also ein kleiner Abschlag für jeden Euro, der da reinverkauft wird. Ein kleiner Kickback.
Ja, oder du kannst ja auch ganz offiziell Werbung schalten dann auf deinem Content, ja, wenn du dann eine gewisse Audience hast.
Das geht natürlich auch.
Ja, also ist ja auch total okay. Ja. Genau, das ist meine Idee und ich glaube,
jetzt die schickst kommt du uns nochmal. Okay, da komme ich.
Genau.
Schau, also finde ich nicht, finde ich.
Wir müssen die Klammer noch zumachen hier. Jingle, ja.
Ach so, oh, sorry, stimmt. Ah, oh, jetzt muss ich hier klicken.
Solarpanels, Baustellen, Schutt, Wärmepumpen, Fachkräftemangel. Neues aus der Startup-Welt der Baubranche. Samuels Construction Corner.
Alright, okay, das war sowohl der Construction Corner als auch deine Geschäftsidee. Dann mache ich mal weiter mit einer Frage. Samuel, hast du schon mal von der Getränkemarke Liquid Death gehört?
Boah, Alex, also heute komme ich ja rüber, als wäre ich total uninformiert. Und bei all deinen Fragen muss ich erstmal Nein sagen zum Dome, zu Liquid Death, zum Interview mit Zuckerberg.
Kein Problem, Samuel. Ich muss es ja sowieso erklären, ja, für alle Hörer, die es auch nicht. Deshalb ist gar kein Problem. Also, du kannst dir vorstellen, jetzt schreibe ich hier wieder eine Frage. Hoffentlich kennst du das. Kennst du die Bekleidungsmarke Ed Hardy?
Ja, Ed Hardy.
Okay, ein Glück. Fällt mir ein Stein vom Herzen, ja. Also, ja. Ed Hardy, wann waren die cool? Keine Ahnung, so 2000, 2010 oder so. Die waren wie so ein Tattoo als Kleidungsstück.
Als Kleidungsstück,
Ja. Genau. Und jetzt Liquid Death ist im Grunde genommen das die Antwort auf die Frage, wie würde Ed Hardy ein Wasser branden, Wasser entwickeln, also eine Wassermarke aufbauen. Die Tagline von Liquid Death ist Murder Your Thirst, also ermorde deinen Durst. Und das sieht eigentlich aus wie eine Biermarke, so eine Punkrock-Biermarke. Ne? Also ich wusste gar nicht, dass es Wasser ist, weil das sieht so aus wie so ein klassischer, man trinkt das aus so Dosen, wie so ein Dosenbier eigentlich. Für so eine, du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt auf ein Punkrock-Konzert wirst, dann würde sich der Frontmann trinken, bevor er sich die Dose auf der Stirn zerdrückt. Ja? Aber das ist das quasi als Wasser. Oder das ist der beste Versuch, den ich da habe. Wow. Und das Verrückte ist, jetzt wird man ja denken, boah, Wasser ist ja wohl das absolut generischste Produkt, was man sich vorstellen kann. Ja, also das, klar, das eine schmeckt besser als das andere, dann hat das eine ein bisschen Geschmack, aber eigentlich ist Wasser ja die Definition eines homogenen, austauschbaren Produktes, wenn da nicht Marketing wäre. Und dieser Typ, der ist 40 Jahre alt, der das gegründet hat, ist ein absoluter genialer Marketier. Und der hat sich gesagt, ich mache jetzt eine Wassermarke, die total cool ist. Der hat, und dieses Logo, ich werde das auch mal verlinken in den Shownotes, haben sich schon hunderte Leute auf die Haut tätowieren lassen. Also irgendwas ist da. Und der macht viele Sachen wie so Merchandise, der verkauft, hat jetzt eine goldene Uhr verkauft mit Liquid Death, die auch über 100.000 Dollar eingebracht hat. Und das Ganze ist halt mega Premium. Es kostet $13 für ein 8-Pack, was viel teurer ist als davor sogar die Premium-Marke Vitamin Water, die, glaube ich, von Coca-Cola gekauft wurde. Und jetzt denkt man sich, okay, mega weird, ja, was ist das? Der hat aber gerade eine Bewertung von 700 Millionen US-Dollar, diese fucking Wassermarke. Und der wird in 2022, hat er so um die 100, 150 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Also richtig krass, was der da verkauft. Und richtig krasses Marketing. Und das hat mich...
Hey, weißt du, Alex, sorry, wir haben hier die akademischsten Ideen, machen uns tiefgreifend Gedanken darüber, wie wir die Welt verbessern können, verbringen Tage daran, ein Geschäftsmodell auszufeilen und dann verkauft der Typ Wasser.
Ja, das stimmt. Das ist deprimierend, gell? Aber das zeigt sich eigentlich, was Marketing für eine Power haben kann, ja? Denn das hat er offensichtlich ganz gut gemacht. Und jetzt kommt aber meine Idee. Also das habe ich gelesen, habe ich gesagt, unglaublich, dass man das, toll, was für eine tolle Erfolgsgeschichte in den USA. Kennt man hier, glaube ich, nicht so. Und ich glaube, du musst dich nicht schämen, Samuel, dass du das nicht kennst. Ist nicht so bekannt. Aber in den USA ist es, habe ich es schon ein paar Mal gesehen. So, und jetzt ist meine Idee, okay, wenn das Playbook ist, warum baut man kein Energy Drink, der aber nicht so für, wie so Red Bull verleiht, Flügel, ist ja irgendwie für so Trendsport, ja, irgendwie so Extremsport. Nee, wir machen einen Energy Drink für das Gehirn. Und zwar brandest du das nicht als irgendwie in der Form von, das trinkst du und dann bist du irgendwie super gut oder dann verleiht Flügel, sondern das ist einfach deine Brain Infusion, ja, deine Marke, wo du einfach dein Gehirn richtig voll und das ist dann richtig nach aktivierst und so weiter und Peak Performance, aber in einem geistigen Sinne machst. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das ist jetzt erstmal eine recht generische Idee, aber ich glaube vor allem, dass vielleicht analog zu dem, was Liquid Death gemacht hat, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit im Marketing herauszustechen. Und zwar würde ich mir alle Nerd-Sportarten nehmen, die aktuell niemand sponsert. Zum Beispiel Schach. Ja, niemand cooles sponsert Schach. Ja, Markus, wie heißt der Kerl nochmal? Der Norweger. Magnus Carlsen, der beste Schachspieler der Welt. Der hat natürlich Sponsorverträge noch und nöcher von Rolex und so weiter. Aber du sicherst dir die Übertragungsrechte für Schach oder für diese ganzen Brain-Sportarten, die total langweilig sind, ja? Oder irgendwie Backgammon oder hast irgendwie, was gibt's noch für Hirnsportarten, Samuel? Fällt dir noch eine ein?
Boah, keine Ahnung.
Excel, da haben wir schon drüber gesprochen, Excel E-Sports, sowas auch, ja? Also du nimmst dir diese totalen Nerd-Sachen raus, die wirklich nur so Nerds machen. Und die sponsorst du und machst die total hip und die trinken dann alle dein Energy Drink für das Gehirn Und da gehst du dann voll deep rein und da, das ist die Hoffnung. Also meine Idee für diese Woche ist ein Energy Drink für das Gehirn mit dem Marketing Spin von Liquid Death.
Wie nennst du das?
Oh, habe ich noch keine. Ich würde voll. Guck mal, Liquid Death ist ja total auf die Nase. Ne, das ist ja fast ironisch schon. Vielleicht würde ich es irgendwie nennen Nerdcore oder so. Also zwischen Hardcore und Nerdcore.
Ja, aber ich finde, das Liquid muss, ja, kannst ja noch mal überlegen, wie du es nennst. Okay, also ich kenne mich mit dem Getränkemarkt null aus. Ich weiß nur, ein Kumpel von mir, kennst du Hard Seltzers?
Ja, klar.
Ja, also Hard Seltzers, für die ist nicht so populär in Deutschland, Österreich, Schweiz, glaube ich. Wahrscheinlich ist das wie eine Wodka-Soda, also eigentlich einfach Mineralwasser mit irgendwie Alkohol drin, das halt nicht so viel Kalorien hat und ein bisschen Geschmack hat. Und dann wurde vor ein paar Jahren Hard Seltzers, und das ist letztendlich einfach ein Wodka-Soda in der Dose mit Geschmack. Ja, ist gebraut und nicht gebrannt, darum hat es auch weniger Steuern und so. Auf jeden Fall mega abgegangen, so White Claw ist so die Marke, die in den USA am populärsten ist. Und ein Kumpel von mir wollte das vor 3 Jahren für die Schweiz gründen, hat dann auch den Brand rausgebracht, zusammen mit einer Biermarke. Und ich kann dir einfach sagen, der Getränkemarkt ist Hardcore. Ja, das ist so richtig.
Aber wir machen ihn Nerdcore.
Nerdcore. Und was er halt auch, der arbeitet jetzt mittlerweile für Coca-Cola, macht das immer noch nebenher, ja, weil er arbeitet mit einer Biermarke zusammen, die das für ihn White Label produziert, aber auch dann hat eine Marketingagentur in Zürich, die dann das Ganze macht. Ich finde auch ganz cooles Branding tatsächlich. So das ganze Anti-Alkohol-Gedöns ist ihm jetzt so ein bisschen dazwischen gegrätscht, hier der ganze Trend. Aber so 2 Learnings, ich glaube, nur weil etwas in den USA krass funktioniert, weil die sind schon noch mal ein bisschen konsumeristischer als wir, muss es halt hier nicht funktionieren. Ich glaube, die Audience im Dachraum ist um einiges konservativer als wir trinken halt unser Bier oder wenn es hochkommt, unser Radler oder alkoholfreies Bier, aber sowas wie Hard Seltzer war dann halt irgendwie zu neu.
Ja, oder wirklich. Halt aber überleg doch mal sowas wie Aperol Spritz zum Beispiel. Das war doch in Europa groß und jetzt wird das in den USA kopiert.
Ja, genau, aber andersrum eben schon. Aber ich glaube, so, alles, was ich sagen kann, ist die Erfahrung, die er halt gemacht hat. Genau. Und dann generell der Getränkemarkt, um da halt reinzukommen irgendwo, da brauchst du richtig viel Kapital und richtig viel, ja, also musst du mit Aldi Nord, Aldi Süd, den ganzen Distributoren, da musst du, das ist schon nicht ohne, aber ich glaube, du kennst dich ja in der Branche auch so ein bisschen aus. Das heißt, da hast du wahrscheinlich auch
bisschen,
so ein paar
Insights. Ja. Also ich glaube mal, was da so ein bisschen ein Blueprint sein kann, du sprichst, ich glaube, das richtige Thema an, Distribution, das ist, glaube ich, super schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr sinnvoll sein kann, den Red Bull-Ansatz zu fahren. Was haben die gemacht? Die waren erstmal in Clubs cool. Ja, die haben sich also erstmal die Clubs besorgt und dann haben dann alle Leute da Wodka, Red Bull oder was auch immer getrunken oder direkt einen Red Bull. Und dann sind die erst, nachdem die da eine Durchdringung hatten, sind die dann in die, nicht zu Aldi, sondern zu Rewe und Edeka gegangen und dann irgendwann, vielleicht sind sie sogar bei Aldi,
weiß ich nicht. Ja, stimmt.
Also die haben so einen rotiert Ansatz gemacht, ne? Erstmal so die hohen Preis verlangt in den Clubs. Und da müsste ich jetzt überlegen, wie viel, ob es sich lohnt, in Schachclubs zu sponsern. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, okay. Aber du könntest ja auch in Firmen so agieren, ja. Du könntest ja sagen, guck mal hier, wir machen deine Knowledge Worker, deine White Collar Worker hier, deine Financial Analyst, deine Investment Banker.
Das ist vielleicht die coolere. Du gibst jeder Graduating Class von den großen Wirtschaftshochschulen, die kriegen in ihrem so Graduation Package, kriegen die so ein paar Drinks gesponsert von denen.
Ja, oder genau, du sponsorst einfach die Etage, die Mitarbeiter, die Micro Kitchens von Google und die Mitarbeiterrestaurants von PwC und McKinsey oder so und machst dann da wie so eine Art, also das ist halt wie das Marketing-Play. Also es basiert darauf, dass Marketing funktioniert, weil in der Tat ist es natürlich ein Energy Drink, der nur vom Image lebt. Ja, das ist vielleicht, was Langlebigkeit geht, ein bisschen kritisch, aber das ignorieren wir jetzt mal.
Ja, und ich meine, das ist ja das Gleiche wie diese berühmten YouTuber, die jetzt auch alle ihre Drinks rausbringen in den USA, das ist ja das Gleiche. Ja, die einfach eine mega krasse Audience. Logan Paul, oder? Hat doch auch einen
Energy Drink raus. Die sponsern, glaube ich, jetzt sogar FC Bayern. Der hat mit KSI so einen Drink. Und die sponsern jetzt, die rollen da jetzt aus. Die haben aber alle, sie sind alle nicht nachhaltig erfolgreich. Bisher, ne? Also wenn du jetzt mal so Mr. Beast ausnimmst, der ist natürlich gigantisch groß, aber und könnte sein, dass Logan Paul und KSI da groß genug sind. Aber viele auch von deutschen Dirty, ein paar Rapper haben was rausgebracht. Ja. das ist aktuell noch kein nachhaltiger Erfolg. Zumindest was die Zahlen, die ich gesehen habe.
Ja. Ja. Ich habe dir übrigens da mal das Seltzer von meinem Kumpel geschickt noch über als Link. Kannst du dir mal anschauen.
Alright.
Aber ja, also auf jeden Fall, ich glaube, cool. Und ich glaube, in diesem ganzen Getränkemarkt, da ist Musik drin. Aber ich glaube, da muss man die richtigen Leute kennen und das richtige Marketing machen.
Ich glaube, man muss halt anders sein als andere. Und wenn du sagen würdest, ich mache Marketing komplett anders, ich sponsor nur so Brainiac-Sachen, ja? Also so, weißt du, so Excel, also diese Excel World Series, E-Gaming und so. Oder irgendwie McKinsey oder so, vielleicht dann. Sonst, wenn du es einfach nur ins Regal stellst, dann wird das nichts. Das glaube ich auch.
Ja.
Samuel, wir haben schon wieder zu viel gelabert. Hat Spaß gemacht. Ja, zwei coole Ideen. Eine aus der von Samuel aus der Bauszene, eine aus der Getränkeszene. Wir sprechen uns bald wieder und jetzt gehe ich mal mit meinem Waymo fahren, mit meinem fahrerlosen Auto.
Cool.
Berichte, wie es ist.
Ich mache Feierabend.
Ja?
Tschüss, Alex.
Samuel, ciao, mach's gut.
Ciao.